Seid ihr bereit? Ich bin bereit für die Predigt. Ich freue mich auf das Thema Glaubenssätze in Bewegung. Vorher frage ich euch, habt ihr die Stunde länger Schlaf genossen? Das ist doch einmal im Jahr ein Vorteil der Zeitumstellung, ne? Eine Stunde länger schlafen. Aber grundsätzlich freue ich mich, wenn das irgendwann abgeschafft wird. Wir haben das genossen, eine Stunde länger. Und ich hoffe, ihr seid jetzt frisch und fit. Auch für die Predigt. Ist euch das zu dunkel? Ich habe da eben da gesessen. Wenn ihr müde seid, wollen wir einfach Licht anmachen, auch bei euch? Macht mal Licht an. Genau. Das ist, wenn es draußen so dunkel ist wie jetzt, dann glaube ich eine gute Idee. Glaube setzt in Bewegung. Ermutigung für Veränderung. Das ist so mein Thema. Ihr seht das Thema dort am Flipchart. Ich habe das reingeschrieben. Wenn ich über so ein Thema spreche, ja, Glaube setzt in Bewegung, dann heißt es nicht, dass du dein komplettes Leben umkrempeln musst. Es kann sein, dass du hier sitzt und du merkst, von dem, was ich gehört habe, ist das, wie es momentan läuft, genau richtig. Dann höre einfach weiter so. Es kann sein, dass Gott der Meinung ist, du machst in deinem Leben zu viel. Dann wirst du hören, dass Glaube setzt in Bewegung heißt, du darfst etwas aufhören. Vielleicht hat Gott einen anderen Gedanken für dich, dass er einen Schwerpunkt setzen möchte bei dir, den du gerade noch nicht hast. Ja? Dann wirst du vielleicht auch hören, wie Gott dir sagt, hör etwas auf, um was Neues zu starten oder du hast viele Möglichkeiten, du startest etwas neu oder veränderst etwas in deinem Leben. Was will ich sagen? Das ganze Thema lebt davon, dass ihr das, was ich sage, nicht nur als etwas hört, was Andreas Gedanken sind, sondern dass du das nimmst und vor Gott bewegst, und du rauskriegst, was ist jetzt für mein Leben dran in der Situation, wo ich bin. Und wenn du etwas von Gott erkennst durch das, was ich sage, dann freue ich mich, weil darum geht es, dass Gott zu dir spricht. Ich will einsteigen mit zwei Bildern. Das ist ja das Tolle, wenn man predigt. Man kann das Schöne, was man liebt, miteinander teilen. Es gibt vom Dienstbereich Mission so eine Postkarten. Und eine von diesen Postkarten, damit starte ich mal, habe ich euch zum Thema mal mitgebracht. Ihr seht es gleich vorne. Der Dienstbereich Mission hat so alte Glaubensväter, die mit dem Baptismus ganz früher zu tun hatten, die sozusagen diese Kirche mitgegründet und geprägt haben, so eine Karten rausgegeben und ihnen einen Satz in den Mund gelegt, der von ihnen hätte sein können. Und die eine Karte, die ich euch vorstelle, stellt im Bild Eduard Schewe dar. Das ist einer der Gründungsväter der zweiten Generation. Er hat die baptistische Außenmission sozusagen ins Leben gerufen. Also, dass Baptisten nicht nur den Gedanken hatten, Gemeinden in Deutschland zu gründen, sondern auch an anderen Teilen der Welt. Dafür war Eduard Schewe mitentscheidend. Und ihr seht das, 1836 bis 1909 hat er gelebt. Ein sehr glaubensstarker Mann. Folgenden Satz haben sie ihm in den Mund gelegt. Glauben ohne Wagnis war auch früher kein Spaß, sondern einfach nur langweilig. Ist das wahr? Denkt mal drüber nach, oder wie wirkt das auf euch? Glauben ohne Wagnis war auch früher kein Spaß, sondern einfach nur langweilig. Es gibt Menschen, die mögen das, wenn es im Leben nicht so viel Wagnis hat und ein bisschen ruhiger ist. So, aber für jemanden, der echt auch was bewegen will, der braucht das, der erlebt das mit Risiko, mit Wagnis, er sich oder sie sich lebendig fühlt. Aber wenn wir darüber nachdenken, über diese Aussage, Glaube hat was mit Wagnis zu tun, damit er lebendig ist, sich auch lebendig anfühlt, das ist ein biblisches Thema. Vielleicht kennt ihr das. Ohne Bewegung des Glaubens, ohne Taten ist der Glaube nicht nur langweilig, heißt im Jakobusbrief einmal, sondern auch tot. Der Glaube, damit er lebendig ist, braucht Taten. Ich will euch nochmal einen anderen vorstellen, einen anderen Gründungsvater Julius Köbner. Wer nur macht, was die Väter machten, macht nicht, was die Väter machten. Ich liebe einfach diesen Satz. Was sagt er mir? Ich glaube, wir können von Menschen, die im Glauben vor uns gelebt haben, echt viel lernen. Und eines, was wir lernen können, ist, dass sie in ihrer Zeit neue Wege gegangen sind. Ich schaue mir heute Kirchen in Deutschland an, denen es gelingt, dass Menschen zum Glauben kommen, Leute in Jüngerschaft wachsen, Mitarbeit funktioniert, deren Gottesdienste sind voll. Eine Gemeindebewegung, die mir da einfällt, ist die ICF-Gemeindebewegung. Gucke ich mir an, fasziniert mich, inspiriert mich. Und was ICF vielleicht heute ist, das waren die Baptisten vor 100 Jahren. Warum? Weil damals waren sie innovativ. Die haben echt neue Dinge gemacht. und sie haben Gemeinden in Deutschland gegründet. Ja, und wir dürfen wie unsere Väter auch die Frage stellen, Gott, wo bist du unterwegs? Nicht nur, was sind unsere guten Gedanken, sondern Gott, du hast Gedanken für uns und für andere. Wo können wir wie unsere Väter von dir lernen und Dinge umsetzen? Starten. Jetzt braucht man die Bilder nicht mehr und ich will euch gleich den Predigttext vorstellen. Glaube setzt in Bewegung. Lebendiger Glaube hat immer eine Auswirkung auf unser Leben. Der Glaube bewegt uns zu Taten und ich glaube, vielen von euch erzähle ich nichts Neues. Wenn du schon länger Christ bist, dann weißt du, wofür dich dieser Glaube an Gott schon bewegt hat. Ich will trotzdem heute bei Bewegung den Schwerpunkt setzen und uns ein Vorbild aus der Bibel zum Thema Glaube ins Gedächtnis rufen. Ein Glaubensvorbild, das aus dem Alten Testament kommt, aber im Neuen Testament immer wieder erwähnt wird oder in den Mittelpunkt gestellt wird, ist Abraham. Und ich möchte mit euch die Berufungsgeschichte von Abraham anschauen. In 1. Mose 12, 1 bis 9 steht sie. Das ist ein Moment, wo Gott zu Abraham spricht, Beziehung entsteht und Abraham von Gott in Bewegung gesetzt wird, durch den Glauben an ihn. Ich lese uns den Predigttext gleich einmal vor. 1. Mose 12, Kapitel, die Verse 1 bis 9. Wer von euch mitlesen möchte, 1. Mose 12, 1 bis 9. Der Herr sagte zu Abram, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch alle anderen Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Abram gehorchte und machte sich auf den Weg. Er war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Mit ihm kamen seine Frau Sarai, sein Neffe Lot sowie alle Knechte und Mägde, die sie in Haran in den Dienst genommen hatten. Mit ihrem ganzen Besitz brachen sie in Richtung Kanaan auf. Als sie schließlich dort ankamen, durchzogen sie das Land, das damals von den Kanaanitern bewohnt wurde. Bei Sichem ließen sie sich nieder, in der Nähe der Eiche von More. An dieser Stätte zeigte der Herr sich Abram und versprach ihm, ich werde dieses Land deinen Nachkommen geben. Abram schichtete Steine auf als Altar für den Herrn, dort wo Gott ihm erschienen war. Dann zog er weiter nach Süden zu dem Gebirge östlich von Bethel. Zwischen Bethel im Westen und Ai im Osten schlug Abram und die Seinen ihren Zelte auf. Auch hier baute er einen Altar und betete zum Herrn. Dann setzte Abram seine Reise immer weiter nach Süden fort. Ich will diesen Text mit euch anschauen und mir sind drei Punkte dabei wichtig. Mein erster Punkt ist, Glaube ist Gottesbeziehung. Mein zweiter Punkt, Glaube führt heraus und mein dritter, Glaube führt hinein. Und ich starte mit dem ersten Punkt, Glaube ist Gottesbeziehung. Was ist mir bei diesem Punkt wichtig? Eigentlich geht es um eine ganz simple Sache. Alles, wovon ich rede, mit Bewegung und sich einlassen auf Neues, das könnte man auch ohne Gott leben. Alle Menschen erleben Situationen, in denen sie Mut brauchen, ein Wagnis einzugehen, etwas Neues zu schaffen, Veränderung, Bewegung, das Leben gestalten. Auch Unternehmergeist, das gehört ja auch zu unserem Menschsein. Dafür muss ich nicht Christ sein und an Gott glauben. Das hat Gott in alle Menschen hineingelegt. Also, dass jemand ein Wagnis hat, Mut braucht, sich auf den Weg macht, das ist nicht das Besondere an Abrahams Leben. Ich nenne euch mal ein Beispiel aus diesem Text, wo ich das mal vergleiche, weil in der Bibel gibt es sogar beide Beispiele. Auf der einen Seite haben wir den Abraham, der an Gott glaubt, dieses Wort von Gott hört und deswegen sich auf den Weg macht. Aber wir lesen genauso auch, dass der Vater von Abraham, Terach, auch einen Umzug gehabt hatte mit seiner Familie. In Genesis 11, 31, etwas vor dem Predigttext, lesen wir davon. Da heißt es, Terach verließ die Stadt Ur, die von den Chaldäern bewohnt wurde. Gemeinsam mit seinem Sohn Abram, seinem Enkel Lot und seiner Schwiegertochter Sarai wollte er in das Land Kanaan auswandern. Sie kamen nach Haran und schlugen dort ihre Zelte auf. Steht auch in der Bibel. Terach hatte auch einen positiven Glauben an die Zukunft, sonst wäre er nicht umgezogen. Er hat Ur verlassen und ist nach Haran gegangen, weil er so eine positive Perspektive für sich dort gesehen hat. Und auch Terach hatte Götter, Hausgötzen, wie alle damals. Sie hat er mitgenommen und denen hat er sich anvertraut. Und dann kann man fragen, wo ist jetzt der Unterschied zwischen einem Abraham und seinem Glauben und wie er mit Gott unterwegs ist und zwischen seinem Vater Terach, der auch eine Stadt verlassen und einen Nordenort aufgesucht hat. Der Unterschied war, dass Abraham nicht nur an die Existenz eines Gottes glaubte, Abraham hatte eine Beziehung zu Gott. Da war eine echte Kommunikation zwischen beiden. Und das führte dazu, dass Abraham sein Leben auf die Führung und auf die Gedanken Gottes ausrichtete. Der Unterschied macht dieser eine Satz, der da steht. Der Herr sagte zu Abraham, also wirklich Gott, redet zu Abraham und Abraham versteht es als ein Reden Gottes und verlässt sich darauf. Diese Beziehung, dieser Glaube, das ist das Entscheidende. Abraham hört auf Gott und er glaubt ihm, da ist echte Beziehung. Und jetzt fange ich mal an, euch ein Schaubild zu entwickeln. Es gibt einmal Gott und es gibt uns. Ich schreibe einfach mal ich, dann kannst du, wenn du möchtest, dich selber da sehen. Wenn ich fragen würde, auch im Saarland, glaubst du, dass es einen Gott gibt? Es würden viele Menschen an einen Gott, an die Existenz eines Gottes glauben, also dass ein Gott da ist. Der Vater von Terach hat auch an unsichtbare Götter geglaubt. So. Aber der Unterschied zwischen einfach glauben, dass es einen Gott gibt und ich irgendwie existiere, ist, also nicht der Unterschied, sondern das, worauf es ankommt beim Glauben, ist, dass hier eine Beziehung da ist. Und zwar, die beidseitig ist. Also nicht nur wir, dass wenn wir mal einen Gedanken, eine Not, ein Problem oder eine große Freude haben, das Gott sagen können, sondern auch, dass etwas von Gott in unser Leben kommt. Und vielleicht hattest du schon mal so einen Moment, dass du gespürt hast, Gott sprach. Und da kommt ein Satz in dein Leben, etwas von Gott für dich, was dir wichtig wird und was du als ein Wort Gottes erkennst. Hier ist übrigens der echte Mehrwert des Glaubens beschrieben. Wisst ihr, es geht ja nicht nur darum zu glauben, dass es einen Gott gibt, sondern was hat man denn davon, was habe ich davon, was hast du davon, dass wir mit diesem Gott in einer echten Beziehung leben können? Und auch, dass wir diesem Gott unser Leben anvertrauen können. Ich finde, und das fühle ich auch, ich empfinde es als ein echtes Vorrecht und Glück in meinem Leben, dass ich dieses Leben in dieser Welt nicht alleine mit all dem, was auf mich zukommt, Leben brauche, sondern dass ich es Gott anvertrauen kann und er wirklich mein Leben führt. Ich ihm wirklich wichtig bin, er wirklich da ist, er auch eingreifen kann, wenn das wichtig ist. Ein Leben führen, in dem mein Zukunftsweg in Austausch mit diesem Gott gemeinsam gestaltet wird. Und wisst ihr, das habe ich, weil ich Gott schon früh kennengelernt habe, einfach ganz natürlich an vielen Stellen in meinem Leben gemacht und du vielleicht auch. Die Schule ist vorbei, welchen Beruf soll ich wählen? Das bespreche ich mit Gott. Ich wünsche mir eine Frau später, ja, eine Freundin, was mache ich? Ich bete dafür und wenn ich jemanden gefunden habe, ich bin jetzt verheiratet, freue mich. Das, natürlich Gott, was denkst du darüber? Und dann sage ich gerne ja, wenn ich weiß, okay, das ist die Person, mit der ich mir das gut vorstellen kann. Aber diese Beziehung mit Gott, und das gehört dazu, beinhaltet auch einen Bund, also eine Form, wie man diese Beziehung lebt. Deswegen mache ich mal so einen Rahmen darum. Denn wenn wir mit Gott in einer Beziehung leben, dann muss das auf Wahrheit gegründet sein. Und diese Wahrheit kann nur heißen, es gibt einen Gott und ich bin es nicht, sondern er ist es, und wenn ich mit diesem Gott in Beziehung lebe, dann soll er auch Gott sein dürfen in meinem Leben. Dann macht er nicht, was ich will zuerst, sondern er ist viel schlauer als ich. Er hat auch mehr Überblick als ich, dann vertraue ich mich ihm an. Und dieser Bund, das ist diese Entscheidung, die ein Mensch trifft, wenn er sich, wir nennen das fromm, ja, bekehrt. Wenn er sagt, ich gebe die Leitung meines Lebens in Gottes Hand. Er ist mein Herr und mein Gott. In Zukunft will ich seinen Wegen folgen. Und was ihm wichtig ist, soll mir wichtig sein. Wenn ich das in unserer heutigen Zeit sage, wo das ein hoher Wert ist, auch selbstbestimmt zu sein, ja, und dass wir Individuen sind, das ist ein christlicher Gedanke, das ist kein nicht christlicher Gedanke, sondern der ist sogar sehr biblisch. Aber ob ich mich damit wohlfühle, mit diesem Gottesbild, dass Gott Gott sein darf und ich ihm mein Leben anvertraue, da ist sehr entscheidend, wie ich mir Gott vorstelle. Und in dieser Beziehung zu Gott ist Gott kein Diktator, der mich klein hält und der mich fremdbestimmt, sondern Gott ist der, der mich liebt, der dich liebt. Er ist väterlich, er ist dynamisch, überhaupt nicht langweilig. Und wenn ich diesen Gott als den erkenne, der er ist, dann glaube ich von tiefstem Herzen, wirst du es als die beste Entscheidung deines Lebens empfinden, dich diesem Gott anzuvertrauen. Also der Unterschied zwischen dem Lebensweg von Terach, dem Vater Abrahams, und Abraham ist folgender, dass Abraham diese echte Gottesbeziehung gefunden hat, diesen Gott in seinem Leben wählt. Die Initiative geht übrigens von Gott aus. Gott wollte, dass Abraham ihn kennenlernt, ihn entdeckt, und dann macht er sich auf den Weg, weil Gott zu ihm spricht. Was sagt Gott zu ihm? Und damit bin ich beim nächsten Punkt. Glaube führt heraus. Gott spricht zu Abraham: Geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Warum macht Gott so etwas? Ich meine, man liest das so schnell drüber, aber denk mal für einen Moment nach, was es für Abraham bedeutet, dieses Reden Gottes. Warum will Gott Abraham aus seinem bisherigen Leben, aus seinem Zuhause wegführen? Da ging es ihm doch nicht schlecht. Er hatte seine Familie, die Infrastruktur, dieses gute Leben um sich. Die Antwort ist, ohne ein Heraus gibt es kein Hinein. Gott hat einen Plan für Abraham. Er will ihn segnen und zum Segen für andere setzen, aber das geht nicht, wenn er bleibt, wo er ist. Das ist der Gedanke dahinter. Das Gute, dass Gott Abraham gönnt, die Bedeutung, die er haben soll, seine Berufung, die macht es einfach nötig, dass er sich bewegt, nicht da bleibt, wo er ist. Und hier ist ein Gedanke, der für uns wichtig ist. Glaube will uns herausführen, weil Gott einen guten Gedanken hat und deswegen will er uns in Bewegung setzen. Und es kann bedeuten, dass wir Mut brauchen und Klarheit für eine Bewegung, bei der Altes und auch Liebgewordenes verlassen wird und wir uns aufmachen auf was Neues. Im persönlichen Leben, aber auch als Gemeinde, können wir immer wieder an den Punkt kommen, dass Gott uns etwas sagt, was nicht ein Mach es noch zusätzlich bedeutet, sondern dafür hör etwas auf. Und hier ist übrigens auch eine gute Botschaft für uns. Ich erinnere mich an eine Zeit, da war mein Leben ziemlich voll, so als Pastor. Und ich hatte aber viele Dinge auf dem Herzen, wo ich gedacht hätte, boah, das wäre eigentlich gut, das auch noch zu machen und das auch noch zu machen. Aber ich war bis oben hin voll. Ich hätte gar keine Predigt hören wollen, mach noch mehr, ja, so. Und dann waren wir als Paar, wir waren auf einer GGE-Leiterschaftskonferenz und hatten dort so einen Vorteil. Und ein Teil dieses Vorteils war Treffen für junge Leiter oder so, war, dass wir eine höhere Zeit hatten. Einfach miteinander in kleinen Gruppen auf Gott gehört haben. Und in dieser Hörezeit, auch in dem Austausch in der Kleingruppe, meinte die Kleingruppe geleitet hat, zu mir in meine Situation: Hast du mal eine Hörezeit gehabt mit der Frage, was soll ich aufhören? Also nicht nur, was soll ich mehr machen, sondern was soll ich aufhören? Und das war für mich ein Schlüssel. Dann hatte ich auch das im Gott mit im Gebet bewegt und dann sind auch Dinge weniger geworden, wo ich wusste, okay, hier darf auch etwas aufhören. Nicht, weil es blöd ist, sondern wenn etwas Neues entstehen soll, gehört es dazu öfter, nicht immer, dass auch etwas Altes aufhören darf. Ich glaube, Gott will uns als Gemeinde in eine Zukunft führen, die gut ist. Und wir sind dabei, auch uns zu bewegen. Und es ist aber, das kann immer wieder sein, dass Gott uns Dinge deutlich macht, wo wir sagen, da sollt ihr hingehen, dafür ist die Veränderung nötig. Aber wo geht die Reise hin? Was ist das Land, das Gott uns zeigt? Ich glaube, die Gemeinde soll ganz allgemein gesagt ein geistliches Zuhause für Christen ohne Gemeinde sein. Vielleicht kennst du das auch. Menschen, die an Gott glauben, eigentlich mit Jesus leben, aber keine Gemeindeheimat haben. Aber diese Gemeinde soll auch ein Ort sein, wo man Jesus kennenlernen kann und sich für ein Leben mit ihm entscheidet. In dieser Gemeinde sollen Menschen auch ihre Gaben entdecken und ermutigt werden, in ihrer Berufung zu leben. Diese Gemeinde soll auch ein Ort sein, wo Menschen die Kultur des Reiches Gottes kennenlernen und fit gemacht werden, so wie Jesus, in ihrem Alltag zu leben, in ihrer Familie, auf ihrer Arbeit, in ihrer Nachbarschaft, in dem Hobby, das sie tun. Ich bin überzeugt, Schritt für Schritt will Jesus uns als Gemeinde in dieses neue Land führen, aber das geht nur, wenn wir uns im Glauben bewegen lassen, immer wieder bereit sind, Altes zu verlassen, um neue Wege zu gehen. Und diese Gemeinde wäre nicht hier an diesem Ort, wenn die, die in der Vergangenheit hier schon gearbeitet haben, genau das immer wieder gemacht haben. Und da freue ich mich. Es gibt auch eine Segensgeschichte von Glaubensbewegung, auch von unserer Gemeinde hier in Völklingen. Altes verlassen, um offen für Neues zu sein, ist ein Lebensprinzip Gottes. Das ist nicht nur wahr für gemeindliche Dinge oder so, sondern ihr kennt das aus eurem ganz normalen, natürlichen Leben auch. Aber es ist natürlich auch ein Prinzip, das ein Glaubensweg oder für den Glaubensweg mit Gott gilt. Lass uns einmal schauen, was dieser Schritt für Abraham bedeutet hat. Und dabei werden wir merken, dass das Herausgehen aus dem Gewohnten wirklich nicht immer leicht ist. Also stellt euch einmal vor, welche Konsequenz es hat, wenn Gott oder hatte, als Gott zu Abraham gesagt hat, verlass Haran, wo dein Vater und deine Familie wohnen, und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Das erste ist, Abraham musste sein Vaterhaus verlassen. In der damaligen Kultur war das mit großer Enttäuschung verbunden. Er hat die Erwartung seines Vaters enttäuscht, ja, weil die Väter oder die Elterngeneration wird ja von den Kindern versorgt. Und damals gab es auch nicht so viel soziales Netz oder so, sondern die Familie hat sich gegenseitig Sicherheit gegeben. Abraham hat mit seiner Familie und mit seiner Entscheidung wegzugehen, seine Familie in Haran geschwächt. Sie waren dann weniger Männer, sie hatten weniger Mittel und damit weniger Macht. Und die Familie war weniger geschützt, nachdem er weggegangen sind, als vorher. Das bedeutet es, seine Familie zu enttäuschen, umzugehen für Abraham. Dann auch vom Lebensstil. Ja, Abraham musste das sesshafte Leben aufgeben. In Haran, da waren sie sesshaft. Gott fordert ihn heraus, das Leben eines Wandernomaden zu führen. Vielleicht ist euch das im Bibeltext aufgefallen. Und dann geht Abraham dahin und dann geht Abraham dahin. Und bleibt er da und dann geht er wieder dahin. Ein Leben mal hier, mal dort, je nachdem, ob es genug Raum und Nahrung für die vier Hirten gab. Das einfach nur, weil er diesem Reden Gottes folgt. Das Gewohnte muss er verlassen. Ich mag gute Gewohnheiten. Gewohnheiten zu ändern ist schwer, aber er hat sich darauf eingelassen. Aber es bedeutete auch, diese Gewohnheit, die er vorher hatte, zu verlassen. So haben wir es immer gemacht, das war doch in der Vergangenheit nicht falsch. Gewohnheit ist ein echtes Hemmnis oder kann ein echtes Hemmnis sein, sich darauf einzulassen, Neues zu wagen. Und natürlich die Angst. Das Bekannte, da sind wir zu Hause. Für das Neue, das ist ungewiss. Wie wird es werden? Wie fühlt es sich an? Und Abraham musste die Angst überwinden. Wie wird es werden in einem fremden Land? Und er musste Gott vertrauen in dem Moment. Und dass diese Gefühle, Ängste und Bedenken kommen, das ist normal. Und ihr kennt das vielleicht aus eurem Leben auch. Wo ist hier der Glaube wichtig? Der Glaube ist Gottes Kraft, uns dazu zu bewegen, die ganzen Widerstände zu überwinden und bereit sein, etwas zu verlassen, um offen zu werden für das Neue, das Gott gibt. Bevor Gott also eine Gemeinde oder auch uns persönlich in neue Situationen hineinführen kann, führt er uns aus Situationen heraus. Und zwar ist das immer zuerst ein Reden Gottes. Das ist ein Reden Gottes, das kommt in unser Leben. Und das Erne ist, dass er möchte, sagt, heraus. Und das andere ist, von Gott kommt ein Reden in unser Leben. Und er sagt, da will ich dich hineinführen. Glaube führt hinein. Gott redet zu Abraham, was sein Plan für ihn ist. Er erfährt von Gott, wozu er seine Heimat verlassen soll. Und das ist wichtig. Also irgendwas verlassen, ohne zu wissen, wo geht's hin, finde ich persönlich schwierig. Und Gott macht das mit Abraham hier so, dass er sagt, wo soll er denn hingehen? Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Was für ein Plan Gottes, ja? Wenn Gott so einen Plan hat und es wahr wäre, weil Gott wahr ist und vertrauenswürdig, wer würde da Nein sagen? Ich würde da Ja sagen, du wahrscheinlich auch. Und wenn wir Gott nach seinen Gedanken für unser Leben fragen, auch für unsere Gemeinde fragen, ich glaube, Gott hat solche Art guter Pläne für dich und für mich. Das, was es braucht, ist sich vom Glauben, also von Gott, den, zu dem wir eine Beziehung haben, in dieses Hineinführen bewegen zu lassen. Ist auch was Schönes, müssen wir nicht aus uns selbst heraus haben. Es kommt ein Reden Gottes in unser Leben und bewegt uns. Und das geschieht eben dann, wenn wir uns auch bereit sind, uns aufzumachen, Altes hinter uns zu lassen. So wie Abraham. Also klar, Abraham hat es gehört, aber der entscheidende Punkt, dass er in das Neue hinein auch hineinkommt, war, dass er Gott gehorchte und er machte sich auf den Weg. Das lesen wir in Vers 4. Er war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Ich liebe diese Alterszahl im Alten Testament. 75, wenn du noch nicht so alt bist, dann kannst du dich allemal bewegen. Aber auch die Älteren, ja? Es hört nie auf, dass Gott zu dir spricht und dich bewegen möchte. Hier ist eine Bewegung bei Abraham. Weg vom bisherigen, hin zu der Zukunft, in die Gott selbst führt. Und ich glaube, wenn ich euch das so sage, der Gedanke ist nicht kompliziert. Aber es kann sein, dass Gott uns etwas sagt, was uns etwas kostet. Ein Glaubensschritt. Widerstände in uns überwinden, Widerstände nach außen zu überwinden. Und darin liegt die Herausforderung. Damit das konkret wird, bringe ich euch einfach ein paar Beispiele, wo man das merken kann im Gemeindeleben oder auch im persönlichen Leben. Und wenn ich das so erzähle, ich rechne einfach damit, dass Gott zu dir redet, wenn ihm was wichtig ist. Und es kann sein, dass Gott sagt, lass alles, es ist genau richtig, wie du mit mir unterwegs bist. Du beginnst ja nicht erst auf Gott zu hören, wenn du diese Predigt hörst, sondern das ist ja schon bei vielen von euch vorher da. Gott sei Dank, Halleluja. Aber es kann auch sein, dass Gott dir sagt, hör was auf. Und es kann auch sein, dass Gott dir sagt, ich möchte da mit dir hin, du darfst dich dahin verändern und dann setzt sich der Glaube in Bewegung. Das erste Beispiel, das ich erzählen möchte, ist aus meiner Vorgängergemeinde in Sterup, wo ich war, in Schleswig-Holstein. Wir hatten den Gedanken bekommen, in der Gemeindeentwicklung einen zweiten Gottesdienst 14 Tage am Sonntagabend anzubieten, zusätzlich zum Vormittagsgottesdienst. Stellt euch das mal in der Gemeindeleitungsdiskussion vor oder in der Gemeinde vor. Zwei Gottesdienste, geht das denn? Wird der Vormittagsgottesdienst nicht leiden? Werden wir dann am Morgen nicht viel weniger? Gibt es dann nicht zwei verschiedene Gemeinden, ja, wo die einen eher dahin gehen und die anderen dahin gehen? Tut uns das wirklich gut? Wie schaffen wir das mit den Mitarbeitern? Ist es dann nicht ein schöner Gottesdienst am Abend und ein alter Gottesdienst am Morgen? In Klammern, die Jüngeren werden wahrscheinlich zum Abendgottesdienst gehen. Und es waren viele Fragen im Raum, aber es war schon die Klarheit da, es ist ein Weg Gottes, den wir als Gemeinde gehen sollen, auch etwas im Gemeindeleben zu verändern. Und wir haben es umgesetzt und festgestellt, dass es uns gut tut. Und nachdem ich mich so oder nachdem wir sozusagen hierher verabschiedet wurden, war nicht mehr die Kraft für zwei verschiedene Gottesdienste an einem Sonntag. Und die Gemeinde hat gesagt, uns ist der Abendgottesdienst so wichtig geworden, dass wir sogar einen Vormittagsgottesdienst weglassen, um weiterhin einen Abendgottesdienst einmal im Monat feiern zu können. Und wisst ihr, sowas ist cool, wenn dann auch die Gemeinschaft erlebt, diese Veränderung war positiv und wir wollen sie beibehalten. Ein Beispiel kriegen wir als Gemeinde ganz persönlich mit von einer Bewegung einer Familie aus unserer Gemeinde. Ihr wisst, dass Familie Moog von Gott auf dem Herz bekommen hat, in Lebach eine neue Arbeit zu starten. Ich glaube, Harald hat es auch von hier vorne in einem Gottesdienst mal erzählt. Und wisst ihr, womit sie gestartet sind? Mit der Ansage von Harald in der Gemeindeleitung, ich gehe aus, oder wir als Familie gehen aus aller Mitarbeit in der Gemeinde raus, um frei zu sein für das Neue, das Gott für uns hat. Das schlucken wir und wir haben auch noch nicht alle Lücken sozusagen gefüllt. Wir merken aber, wie Gott da auch treu ist. Aber hier sind wir Mitzeuge von dem, was es bedeuten kann. Und wir glauben, dass das, was in Lebach starten soll oder startet, etwas von Gott ist. Das Familie Moor, besonders Erika und Harald, schon lange in ihrem Herzen bewegen. Und wir glauben, dass das etwas ist, wo ein Segen entstehen wird durch sie, aber auch diese Gemeinde mit dieser Veränderung, vor die Gott uns stellt, daran wachsen wird. Das sage ich jetzt mal im Glauben, auch wenn ich nicht für alles eine Antwort habe. Dann merkt ihr als Gemeinde, wir reden ganz viel über Kleingruppen und ich mache das gerne, immer wieder von vorne euch zu sagen, wir wollen Kleingruppen gründen, weil wir glauben, dass wir ein breiteres Angebot brauchen, damit jeder von uns in der Gemeinde eine Kleingruppe findet, wo er gerne hingeht und Gemeinschaft erlebt und Glaube mit anderen teilt oder auch ein Interesse mit anderen teilen kann. Aber damit wir frei sind für Termine in der Woche für eine Kleingruppe, müssen auch Dinge aufhören. Und das, was aufhören wird, ist der rote Faden. Und das habt ihr vielleicht im Gemeindebrief schon gelesen oder ihr habt das irgendwie schon mitbekommen. Der rote Faden ist ein Angebot gewesen, einmal in der Woche an die ganze Gemeinde. Gut, wir stellen fest, die ganze Gemeinde kommt nicht zum roten Faden. Das ist auch völlig normal. Aber wir möchten gerne diesen Termin räumen, damit mehrere Kleingruppen entstehen. Natürlich können die Leute, die sich beim roten Faden getroffen haben, wieder in einer Kleingruppe treffen. Und es wird wahrscheinlich auch passieren. An dieser Stelle herzliche Einladung. Übernächste Woche Donnerstag feiern wir das Ende vom roten Faden. Und ich möchte, dass wir es wirklich feiern und uns erinnern, was Gott da getan hat. Und wenn du eine gute Erfahrung mit dem roten Faden gemacht hast, dann war das nicht falsch, nur weil der jetzt aufhört, sondern wir können Gott dankbar dafür sein. Aber weil wir offen sein wollen für Neues, Gott hier uns eine Veränderung wichtig macht, ist es toll, wenn wir auch Dinge aufhören können. In deinem persönlichen Leben, vielleicht merkst du, dass dir Predigten nicht gut tun, wenn du merkst, Gott sagt dir, was du Neues tun sollst. Dann hör nicht nur das Neue, was du tun sollst, vielleicht hör auch mal, was du aufhören darfst. Und wenn ich das so hier von vorne sage, da kriege ich auch Herzklopfen, wisst ihr, weil ich wünsche mir gar nicht, dass du irgendein Mitarbeitsding aufhörst, wenn du schon irgendwo drinne bist, ja. Aber wenn es von Gott ist und für dich dran ist, dann glaube ich auch, dass die Gemeinde und du persönlich davon profitierst. Also hör hin, weil niemand von uns hat Zeit für alles. Es kann auch sein, dass Gott dir sagt, dass du irgendwas an deinen Hobbys oder an deiner Arbeitsumgebung veränderst, dass er dir sagt, arbeite weniger oder mach etwas anderes. Und dann sagt dir Gott vielleicht, dass du jetzt Zeit hast, eine Kleingruppe zu leiten. Aktuell schaffst du es nicht, aber vielleicht sagt er dir dann, da sollst du aufhören, um frei zu sein, dein Haus zu öffnen und Menschen einzuladen, eine Kleingruppe zu haben. Das weiß ich nicht, ist vielfältig. Zum Abschluss, schaut euch das nochmal an. Was ist das Besondere? Das Besondere ist, dass wir wirklich mit Gott in einer Beziehung leben können, wo es nicht nur ein Wir reden mit Gott ist, sondern Gott auch uns Dinge wichtig macht. Aber es braucht einen Bund, eine Entscheidung, dass er auch Gott sein darf. Wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast in deinem Leben, durch ein Gebet, wo du das Gott gesagt hast, unterzeugend, dann kannst du das heute nach dem Gottesdienst tun. Wenn du das schon gemacht hast, dann sei einfach offen dafür, dass Gott zu dir redet und dass er dir sagt, ich will nicht nur dich hineinsenden in eine Zukunft, wo ich Gedanken für dich habe, sondern dir immer auch sagen, wo du auch Dinge loslassen darfst, die aufhören dürfen in deinem Leben. Und damit ich nicht nur geredet habe, sondern damit ihr auch die Möglichkeit habt, das kurz vor Gott zu bewegen, möchte ich einfach eine Zeit der Stille anbieten. Wir sind einfach einen Moment still. Nach dieser Zeit der Stille spreche ich ein kurzes Gebet und danach seid ihr auch eingeladen, alles in kurzen Gebeten Gott zu sagen, als eine Gebetsgemeinschaft, was euch wichtig ist. Weil es gibt ja viele Dinge, wo es einfach wert ist zu beten. Wir denken an die Wahl in Thüringen, die heute stattfindet, können für die Politik beten. Ihr wisst auch, was an Krisen in der Welt da ist oder auch an Dingen, die euch persönlich bewegen. Lasst uns nach der Zeit der Stille, wenn ich die beendet habe, einfach die Offenheit haben, Gott im Gebet miteinander zu suchen. Jetzt sind wir einen Moment still, nutzt das, auf Gott zu hören, mit ihm im Gespräch zu sein. Danke dir dafür, dass du wirklich nicht nur da bist, existierst, sondern du lädst uns ein, mit dir in Beziehung zu leben. Und so wie du zu Abraham geredet hast und sein Leben geleitet hast, so willst du auch unser Leben leiten. Und mein Gebet ist, dass jeder von uns, der das gewählt hat für sich, das als was Gutes erleben kann, aber auch als real und wirklich erleben kann. Dass es nicht nur Sätze bleiben, die ich von vorne sage, sondern segne uns immer wieder mit dieser Erfahrung, dass der Glaube uns bewegt, weil du wirklich uns leitest.
Ich möchte noch für die Politik beten in diesem Land, in dem wir leben. Wir danken dir für die Freiheit und die Möglichkeit, zur Wahl gehen zu können, dass wir auch Frieden haben in unserem Land. Und ich bete jetzt für die Wahl in Thüringen. Ich bitte dich darum, dass ein gutes Ergebnis rauskommt. Ich bete darum, dass Menschen, die sich wirklich mit Leidenschaft und einer guten Motivation politisch engagieren wollen, gewählt werden. Ich bete um eine hohe Wahlbeteiligung und ich bitte dich, Jesus, dass eine Konstellation entsteht, wo hinterher eine Regierung möglich ist. Amen.